Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Maren Kaspers und Alexander Böker.
Stell dir mal vor, du schaltest in 50 Ländern parallel LinkedIn-Ads. Wie kompliziert ist das eigentlich und wie verdammt viel kann man daraus lernen? Darüber sprechen wir heute und du bist hier. Willkommen beim Nerds Podcast, heute wieder eine B2B Edition mit einem spannenden Thema und spannendem Gast. Ich hole ganz kurz aus. Vor ein paar Monaten haben wir schon mal eine spannende Folge mit unseren LinkedIn Queens aufgenommen. Die Britta, die Belinda, die Ines und natürlich Maren. Damals haben wir uns mit dem Thema LinkedIn Roadmap beschäftigt und was für diese Runde damals die spannendsten Neuerungen waren. Und heute haben wir wieder jemand aus der Runde dabei, außer Maren, der ich jetzt Hallo sage. Hallo Maren.
Ich habe schon gedacht, du hast mich vergessen. Ja, hallo Alexander, vielen Dank und danke auch für die Einleitung. Ich freue mich sehr über unsere Gästin heute in der Folge, weil ich glaube, dass sie ganz viel aus der Praxis zu berichten hat. Du hast es gerade schon gesagt, sie managt unfassbar viele internationale Kampagnen auf LinkedIn mit ihrem Team. Ich freue mich heute auf einen guten Austausch mit Ines von der Firma Dynatrace. Ines, stell dich doch bitte einmal kurz vor, was machst du, wo sitzt du und was muss man über dich wissen?
Hallo Alexander, hallo Mann, danke noch einmal für die erneute Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und Tipps und Tricks und ein paar Insights zu geben in unsere LinkedIn-Kampagnen. Ich arbeite bei der Firma Dynatrace. Wir sind ein Softwareunternehmen, das eine Plattform hat, im Bereich des Application Performance Monitoring. Das heißt, wir überwachen Anwendungen, Infrastruktur und Software. Und in dem Bereich bin ich für die bezahlten Kampagnen verantwortlich. Das heißt, ich leite das Team Paid Acquisition. Bei mir im Team sind aktuell 5 Personen, die teilweise in den USA, teilweise in Österreich sitzen. Und wir kümmern uns um aktuell 3 Channels. Das ist Paid Search, Display und Paid Social. Und bei Social ist halt eben unser großer Fokus auf den LinkedIn-Kampagnen, da wir dort wirklich super targeten können und auch eben die Qualität der Leads sehen und somit das wirklich für uns ein rentabler Channel ist.
Sehr spannend und auch sehr vielfältig. Wir haben es ja vorhin schon angekündigt, du bist, ihr schaltet Kampagnen international in ganz vielen verschiedenen Märkten. Deswegen wisst ihr ganz, ganz viel über LinkedIn und auch die Performance in verschiedenen Ländern. Erzähl doch mal, in welchen Ländern seid ihr aktiv?
Also bei uns wird die Welt sozusagen in 4 große Gruppen eingeteilt. Das ist NORAM mit Nordamerika, Kanada, EMEA mit zig Ländern im europäischen Raum, APEC, Asien, Australien, pazifischer Raum und dann Latam mit Mittel- und Südamerika. Wir schalten nicht weltweit, also wir schalten nicht in allen Ländern, aber ich sage so 50 plus ist ein guter Richtwert. Ändert sich immer ein bisschen, weil wir da natürlich basierend auf unseren Sales-Team, auf unseren Field-Marketing-Teams Anpassungen machen, je nachdem, wo die Prioritäten liegen. In den verschiedenen Ländern ist die Performance natürlich sehr unterschiedlich. Manche Länder konvertieren sehr gut, haben wir sehr gute Performance. In anderen Ländern ist es sehr schwierig. Also es ist super, super unterschiedlich. Und natürlich, wir sitzen jetzt entweder in Österreich oder teilweise in den USA. Wir kennen den österreichischen Markt, den Dachraum, wir kennen den USA-Markt. Aber natürlich, wenn man Kampagnen in Japan schaltet oder in Indien oder in Südamerika, wenn man einfach nicht in dem Markt sitzt, hat man dann natürlich nicht so viel eigene Hands-on-Erfahrung. Da muss man dann viel auf die Erfahrung von den Personen in den Field-Teams zurückgreifen, die dann wirklich in den Märkten sitzen.
Super spannend. Ich habe ganz, ganz viele Fragen. Mich kitzelt es in den Fingern, direkt schon nachzufragen, wie ist es denn, Kampagnen in Japan zu schalten und in all den Ländern, in denen wir noch keine Erfahrung sammeln konnten. Aber ich fange mal ganz vorne an. Was mich natürlich interessiert ist, wie strukturiert ihr denn eure Kampagnen, beziehungsweise wie sieht eure Kampagnenstruktur aus, damit man überhaupt bei so wahnsinnig vielen Kampagnen den Überblick behalten kann? Habt ihr da besondere Naming-Conventions? Habt ihr da irgendwie ein Sheet, wo ihr einen Überblick behaltet? Wie geht das?
Gute Frage, ja. Wir haben das auch relativ oft umgeworfen und das war nicht so beim ersten Versuch perfekt. Ich habe gut zwei Jahren mittlerweile bei Dynatrace angefangen. Damals hat es zum Beispiel noch keine Kampagnengruppen gegeben oder zumindest in dem Account, den wir hatten, noch keine Kampagnengruppen gegeben. Damals gab es auch noch eine Agentur, die uns geholfen hat. Aber innerhalb von den 2 Jahren, würde ich sagen, haben wir wirklich ein gutes Schema aufgebaut. Wir arbeiten sehr stark eben mit den Kampagnengruppen. Das etwas schade ist, dass man Kampagnen nicht zwischen den Gruppen verschieben kann. Das heißt, man muss sie immer wieder neu anlegen. Man verliert die Learnings. Aber auch da haben wir versucht, eben auf die Regionen aufzusplitten und auf die einzelnen Marketing-Departments aufzusplitten und dann in der Ebene darunter in den Kampagnen. Wir sind super, super strikt bei Naming-Conventions. Das heißt, wir haben da eine Vorgabe und die muss auch rigoros umgesetzt werden. Und das ist nicht nur daraus, weil wir pingelig sind, sondern das ist aus beinharten Learnings, wie wenn man Kampagnen passiert, Kampagnen aktiviert und dann ist ein Leerzeichen zu viel, ein Leerzeichen zu wenig, die Filterung funktioniert nicht und dann sind die falschen Kampagnen aktiv. Also ist ein bisschen bitteres Learning teilweise gewesen, wenn dann falsche Kampagnen aktiviert oder deaktiviert sind und deswegen sind wir da auch super strikt und das muss passen.
Kann ich mir gut vorstellen, strikt zu sein und Struktur zu haben, ist auch etwas, was mir tatsächlich immer sehr am Herzen liegt, damit man am Ende einfach wirklich sauber auswerten kann. Auswerten müsst ihr Kampagnen ja auch, beziehungsweise optimieren. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wie wir beispielsweise in Kundenkonten arbeiten, dann achten wir schon darauf, dass wir uns Kampagnen täglich angucken, dass wir uns täglich anschauen, in welche Richtung entwickeln sich die Kanalmetriken und gucken dann natürlich auch darüber hinaus. Ne? Wenn es eine Lead-Gen-Kampagne ist, wie entwickelt sich quasi dann wie entwickeln sich die Anzahl der Leads, aber auch die Qualität der Leads. Das sind schon für eine Kampagne so wahnsinnig viele Daten, die man sich anschaut und auch so viele Arbeitsschritte. Wie läuft das bei 50 Ländern und Märkten? Also wie stark kann man da im Detail optimieren und was ist dein Geheimnis dahinter?
Ja, wie du dir vorstellen kannst, wir haben einige 100 Kampagnen gleichzeitig aktiv, weil wir natürlich verschiedene Assets promoten, verschiedene Targetings haben. Also da kommen schon nochmal ein paar 100 Kampagnen zustande. Ich habe, wie gesagt, zwei Mitarbeiterinnen, die sich hands-on wirklich um die Kampagnen, um die operative Umsetzung kümmern, was natürlich für einen Account, für einen Channel schon einmal eine gewisse Workforce ist. Für mich selber, gerade in den letzten Monaten, hat sich Google Data Studio als super Tool für Reporting und für verschiedenste Performance-Evaluierungen entwickelt. Im LinkedIn-Kampagnenmanager kann man nur begrenzt filtern und das ist teilweise einfach dann, man filtert nicht auf die richtigen Kampagnen, man kommt einfach nicht auf die richtigen Werte, die man sehen will. Deswegen im Google Data Studio sind wir jetzt dazu übergegangen, dass wir für größere Kampagnen, das kann jetzt sein ein Event, das wir promoten, das kann ein großes Asset sein, das wir promoten, also zum Beispiel ein E-Book oder ein Report, dass wir da wirklich Dashboards anlegen, die wir auch versuchen mittlerweile ein bisschen zu standardisieren mit unterschiedlichen Charts, mit unterschiedlichen Tabellen, die dann gefiltert sind, zum Beispiel auf das Anzeigenformat, ist es Sponsored Content, ist es In-Mail, auf die verschiedenen Länder, auf die verschiedenen Regionen oder auch die verschiedenen Targetings. Wir arbeiten ganz viel mit Jobtitel, Interessen und da machen wir dann wirklich alles einzelne Tabellen, wo man dann auf einen Blick sieht, okay, wie funktionieren die unterschiedlichen Targetings, wie funktionieren die unterschiedlichen Assets. Und so behalte ich vor allem auch ein bisschen einen Überblick. Im Endeffekt ist es natürlich, ich habe sehr viel Vertrauen in meine zwei Mitarbeiterinnen und die sind auch wirklich super und das muss ich auch haben, die dann wirklich operativ die Sachen umsetzen. Und ich versuche dann auch auf High-Level mehr den Überblick zu haben und gehe dann bei Bedarf, sage ich mal, oder wenn ich halt bestimmte sehr kritische oder sehr Kampagnen, sehr wichtige Kampagnen habe, da gehe ich dann eher tiefer in die Optimierung und in die Performance rein.
Super spannend, dass ihr da so detailliert reingehen könnt. Ich glaube, da können auch viele Hörerinnen da draußen einiges mitnehmen, also vor allem auch aus dem, was du erzählst über eure Reporting-Struktur, ne? Also, dass ihr quasi sagt, ihr baut euch eine Übersicht über Google Data Studio. Das machen wir Nerds auch sehr gerne, weil das einfach tatsächlich hilft, in dem Moment, in dem du mehr als eine Kampagne laufen hast und dann noch unterschiedliche Kanäle, einen besseren Überblick zu behalten. Und Überblick ist halt tatsächlich bei so vielen Kampagnen auch einfach echt so der Schlüssel. Mich interessiert eine Sache, die du gerade gesagt hast. Du hast gerade gesagt, ihr schaut euch auch an, wie ist denn die Performance von einzelnen Zielgruppen und einzelnen Creatives. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass man so tief runter geht in der Optimierung. Ne? Nicht nur die Kampagne quasi auf Kampagnenlevel optimiert, sondern dass man auch so weit runter geht bis zum Creative. Was siehst du denn so, also kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was es so für Unterschiede in Creatives in verschiedenen Märkten gibt? Also gibt es, weiß ich nicht, was kommt in Japan gut an, was in den USA gar nicht funktioniert? Also gibt oder gibt es da gar keine Unterschiede?
Was wir in den letzten Monaten ganz stark gemerkt haben, ist, dass Creative-Format spielt stark eine Rolle. Also wir sind jetzt fast ausschließlich dazu übergegangen, quadratische Square-Images zu nutzen. Wir testen auch noch immer das Landscape, also das das alte Format sozusagen, aber sehen eigentlich across the board, dass es dass Square-Images einfach besser funktionieren, bessere Klickrate haben und dann hinten raus auch gut konvertieren. Sonst in den Ländern ist es eigentlich weniger vom Creative abhängig, meiner Erfahrung nach. Es ist dann eher vom Angebot abhängig, vom Asset oder einfach von der Kultur an sich, weil wir schon ein paar Mal über Japan jetzt aufgeworfen haben als Land. Japan ist super schwierig, also auch nicht nur in LinkedIn, sondern auch bei Google Ads zum Beispiel konvertiert Japan sehr schlecht und da versuchen wir dann natürlich reinzugehen, okay, warum ist das so? Das Kampagnen-Setup ist relativ ähnlich wie in, sage ich mal, 49 anderen Ländern. Wieso ist das eine Land so viel anders? Und da müssen wir dann halt wirklich mit den Leuten in der Region, mit den Marketingpersonen in der Region reden. Und da war zum Beispiel ein Learning von uns, dass in Japan ist die E-Mail-Adresse oder das Hergeben der E-Mail-Adresse was ganz was Wertvolles. Das macht man nicht einfach so schnell mal für E-Book oder Ähnliches, sondern das ist so, wenn man das volle Vertrauen in die Firma hat, irgendwann dann einmal, vielleicht gibt man seine E-Mail-Adresse her. Und das im Hinterkopf zu haben, ist hilfreich. Ich meine, es hilft nicht bei der Kampagnen-Performance, weil die ist dann trotzdem noch immer schlecht. Aber man weiß zumindest, okay, wenn ich einen Lead habe, dann ist das jemand, der wirklich überzeugt ist und der jetzt, die wir wirklich auch mit unseren Assets überzeugen konnten. Und dann gibt es natürlich andere Märkte, wie zum Beispiel Indien. Da funktioniert alles. Also das ist schon fast egal, was man ihnen hinwirft. Und es wird alles konsumiert und sie finden alles super. Und das ist dann natürlich so der krasse Gegensatz, wo man sagt, okay, man ist, alles ist in APAC, alles ist in einer unserer vier Subregionen, aber die Performance könnte unterschiedlicher nicht sein.
Finde ich schon spannend, wenn du dann, weil es ja auch nochmal so die Frage aufwirft, was ist der Wert von dem, was ich auf der anderen Seite gewinne, wie unterschiedlich die Bewertung dann auch ist von so einem Lead. Ne? Also das ist ja das, was du dann auch sagst, dass es eben kein flüchtiger Kontakt ist in dem Markt, sondern du zahlst mehr, aber der Gegenwert, der angenommene Gegenwert muss dann ja auch ein anderer sein. Das ist ja das,
ganz
was du...
Ja, ganz genau. Also wir versuchen halt auch immer mehr in Richtung, okay, unsere Kampagnen-Performance, natürlich vorrangig ist es auf dem Lead-Anzahl, weil das ist einfach die Metrik, die wir im LinkedIn direkt sehen, aber auch weiter runter zu gehen. Also wie viel Pipeline hat uns der Lead gebracht? Wie viel Revenue hat uns der Lead gebracht? Das ist natürlich bei uns nicht so einfach, weil wir sind sehr Enterprise-lastig, unsere Deal-Sizes sind sehr hoch, unser Sales-Cycle ist sehr lang, das kann bis zu 12 Monate oder gegebenenfalls auch mal länger dauern. Und da ist es dann natürlich schwierig, das ja wieder zurückzumappen auf Ausgaben, die von vor 8, 10, 12, 14 Monaten stattgefunden haben.
Das ist krass lang.
Das interessiert mich ja jetzt gerade sehr. Wie wertet ihr denn das aus? Also mit welchen Tools arbeitet ihr quasi, um dann am Ende auswerten zu können, welcher Deal und auch welcher Pipeline-Wert gehen denn auf unsere Kampagnen zurück oder auch anteilig?
Ja, wir verwenden Salesforce als CRM für unsere Leads und fürs Reporting dann Tableau. Mhm. Hinter Tableau steckt eine Attribution Magic, die ich noch nicht ganz durchblickt habe, ehrlich gesagt, aber ich vertraue der Sache einmal, weil die ganze Firma vertraut darauf, die jetzt aber nicht der Weisheitsletzter Schluss ist, weil es ist alles sehr auf Last Touch. Das heißt, die letzte Interaktion bekommt dann doch den meisten Wert. Und da sind wir eben gerade dabei, wirklich ein Attribution Tool einzuführen, wo wir dann sagen können, wir unterbewerten jetzt unsere Kampagne nicht, weil ich glaube, dass das sehr oft stattfindet. Bei uns funktioniert alles über das Sales-Team, bei uns kann man nichts online direkt über die Website kaufen. Das heißt, wir haben immer irgendwo Sales drinnen und meine Vermutung ist halt trotzdem ganz stark, dass Sales-Aktivität dann überbewertet wird und das versuchen wir halt durch wirklich ein Attribution-Tool.
Das ist zu umgehen. So spannend, denn das ist ja das, also ein Kernproblem, mit dem eigentlich alle Firmen, die jetzt eben so längere Sales-Zyklen haben, also länger brauchen bis zum Abschluss und wo du weißt, also ich meine, das ist schon, du weißt schon, es wird mehrere Touchpoints geben. Man hat nicht mal alle auf dem Schirm. Und wie rechnet man das zusammen? Und das ist, du hast es schon gesagt, das ist wahrscheinlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Wird es wahrscheinlich auch nie sein. Aber das ist ein ewiger Struggle für alle. Bin auch sehr gespannt, wie es dann bei euch weitergeht. Aber
ja, ganz genau. Also ich war vor Dynatrace auch in einer B2B-Softwarefirma. Dort haben wir den ganzen Bereich DevOps übergehabt mit 5 Firmen, die von eher SaaS-lastig bis eher Enterprise-lastig alles hatten. Und in den 5 Firmen hatten wir genau die gleichen Probleme. Also das ist, ich glaube, alle B2B-Firmen und umso mehr Enterprise-lastig die Firma ist, umso länger der Sales-Cycle ist, umso schwieriger tut man sich einfach.
Ja. Und tendenziell, es gibt natürlich immer die Tendenz zu sagen, der persönlich gesprochen hat, hat den größten Anteil daran. Das ist auch normal.
Ganz genau. Und natürlich, man muss auch sagen, im Vertrieb, im Sales-Bereich hängen auch oft natürlich Gehälter oder Boni daran. Ja. Die sind dann natürlich auch interessiert, dass sie da ihre entsprechenden Credits für ihre Arbeit kriegen, was ja natürlich auch Sinn macht und ganz verständlich ist.
Jetzt hast du ja schon mehrfach darüber gesprochen oder das Sales-Team angesprochen. Wie sind denn da eure Workflows in der Zusammenarbeit? Also habt ihr da quasi einen wöchentlichen Austausch? Wie gestaltet ihr das?
Um eine kleine Größenordnung zu geben, Dynatrace hat 4000 Mitarbeiter und allein das Marketing-Team sind, würde ich mal sagen, gut über 100 Personen. Das ist, ehrlich gesagt, ein bisschen, wir haben sehr wenig Kontaktpunkte mit Sales, was ich teilweise sehr schade finde, weil dieser Kontakt mit Sales in den bei uns genannten Field-Teams passiert. Das heißt, zum Beispiel in EMEA, in Europa, sitzen Field-Marketing-Personen, die sich dann auch zum Beispiel um Offline-Events oder Ähnliches kümmern und die haben dann mit Sales mehr direkt zu tun. Mhm. Ist ein Vor- und ein Nachteil, weil ich hatte in meiner letzten Firma sehr viel mit Sales zu tun und da hat man oft schon sehr harte Diskussionen und diese Diskussionen, da bin ich jetzt ein bisschen außen vor. Aber natürlich auf der anderen Seite, man ist wieder, man, die, man muss auf die Field-Marketing-Personen dann quasi auf deren Feedback und Ähnliches vertrauen können, was die einen sagen, was die ihnen von Sales, von den SDRs weitergeben. Das ist natürlich wieder so ein Bottleneck in between. Sagen die einem alles? Kriegt man die Informationen in der richtigen Zeit? Ja, da an der Quelle teilweise zu sitzen, wäre dann schon oft hilfreich.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Magst du uns vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben in deinen Alltag? Also mich interessiert das sehr, zu hören, wie sind so deine täglichen Workflows? Also wenn man so viele Kampagnen managt, womit verbringt man dann die meiste Zeit? Sitzt du die meiste Zeit vor Google Data Studio Reports oder klickst du dich auch so, wie ich das häufig mache, sehr viel durch einzelne Kampagnen durch und verlierst dich darin? Also das kann ich zumindest sehr, sehr gut, wenn ich versuche, so bis ins letzte Detail irgendwie zu analysieren und zu optimieren. Wie sieht das aus bei dir?
Bis vor einem halben Jahr habe ich sehr, sehr viel selbst in den Kampagnen gemacht, weil das so der Zeitraum war, wo quasi mein Team aufgebaut wurde und angebordet wurde. Aktuell ist es sicher eher so, dass ich mich eher in Google Data Studio Reports oder Ähnliches reinfuchse und weniger im Account selbst, wobei LinkedIn schon so ein bisschen mein Baby ist. Also ich würde sagen, das ist von unseren drei Channels eigentlich der, der mir so am meisten fast am Herzen liegt, weil es mir einfach irgendwie, es ist ein einfaches Setup, aber du kannst doch durch ein paar Anpassungen wirklich die Performance optimieren. Ich habe dann auch immer wieder mal die schwierige Situation, dass ich mich in Kampagnen rein verliebe und dann da Sachen ändere und dort Sachen ändere, ist ja dann aber basierend auf der Zeit teilweise nicht möglich, beziehungsweise meine zwei Mitarbeiterinnen sitzen in den USA. Ich bin mir dann oft auch nicht sicher, was ich ihnen da reinfuchs vielleicht, weil zum Beispiel es gibt keine Version History, also es gibt keine Aufzeichnung, wer welche Änderungen macht.
Das stimmt.
In Google Ads ist es einfacher. Ja. Also das ist zum Beispiel ein ziemliches Problem in LinkedIn für uns. Ich sind meine zwei Mitarbeiterinnen und ich, und im schlechtesten Fall, sage ich mal, sind wir drei Personen, die an der gleichen Kampagne dann vielleicht Änderungen machen und wir wissen aber nichts davon, weil wir einfach bei so vielen Kampagnen, wir haben das eine Zeit lang versucht zu tracken, wer welche Kampagnen wie wann ändert, das ist einfach unmöglich. Version History wäre da zum Beispiel schon ganz nett. Aber so wie der tagtägliche Arbeit mit den Konten ausschaut, wir arbeiten ganz stark mit Monday oder Asana, um einfach unsere Tasks und unsere Arbeit zu tracken. Da sind wir auch ziemlich rigoros, dass mehr oder weniger vieles, alles da drin getrackt ist. Und dann halt wirklich basierend auf den Kampagnen. Wir haben Kampagnen, die jetzt wichtig sind, die jetzt zeitkritisch sind, das sind jetzt meistens irgendwelche Events oder Live-Webinare, wo man dann einfach nicht Monate, Wochen Zeit hat, um Leads zu generieren oder eine gewisse Performance zu zeigen, sondern im blödesten Fall vielleicht nur ein paar Tage oder vielleicht zwei, drei Wochen. Und die sind natürlich wichtig, die schauen wir uns an, beziehungsweise auch mit den 50 Ländern, wir können uns nicht alle Länder und Regionen mit gleich viel Engagement anschauen, obwohl wir das vielleicht wollen würden. Wir haben da auch eine Priorisierung. Das basiert dann natürlich auf irgendwelche Umsatzzahlen und basierend darauf versuchen wir auch unsere Zeit einzuteilen, weil wir können jetzt nicht ein Land, ich weiß nicht, Liechtenstein, und da haben wir vielleicht ein kleines Umsatzziel. Da können wir nicht gleich viel Zeit reinstecken wie in die USA zum Beispiel. Und so versuchen wir dann halt zu schauen, dass zwar jede Region, jedes Land, jedes Report, jedes Webinar, das wir promoten, ein bisschen Liebe von uns bekommt, aber halt trotzdem gewichtete Liebe.
Das ist sehr schön formuliert. Finde ich sehr, sehr schön. Du sagst, ihr verteilt die Liebe gemessen an der Wichtigkeit der Kampagne oder auch des Umsatzziels. Aber wie ist das denn? Gibt es da Länder, die gerade besonders viel Spaß machen?
ganz viel Spaß macht Indien, solange man nicht mit dem Sales-Team reden muss, weil in Indien alles funktioniert sozusagen. Das ist, wie vorher schon kurz erwähnt, es ist egal, welches E-Book, welchen Report, welches Webinar man promotet, es funktioniert immer alles, es ist immer super Performance, es ist immer niedrige Cost per Lead. Wenn man dann natürlich mit dem Sales-Team redet und da Feedback kriegt, dann heißt es, die Qualität ist nicht so gut, das sind zu viele Leads, das erste Mal, glaube ich, dass ich in meiner Karriere bisher gehört habe, wir haben zu viele Leads, können wir bitte weniger machen. Indien macht Spaß. Ich weiß nicht, wie viel Spaß es für Sales macht, aber es ist natürlich super, wenn man Sachen hat, die einfach funktionieren und Kampagnen hat, die einfach immer funktionieren.
Cool. Ja, das würde ich auch gerne mal haben, zu viele Leads zu generieren. Das ist natürlich einfach auch ein Luxusproblem. Geil. Ja. Kannst du uns und den Hörern da draußen vielleicht einen kleinen Überblick geben über Tools, die ihr nutzt? Hast du Lieblingstools, die euch die Arbeit erleichtern, im täglichen Doing, aber auch den Überblick zu behalten?
Ja, wie schon erwähnt, im Google Data Studio. Großer Fan davon. Leider ab und zu ein bisschen buggy und es lädt was nicht oder es lädt gar nicht oder ähnliches, aber trotzdem noch immer für eine Marketing-Person, die, sag ich mal, nicht so mega komplexe Auswertungen machen will, noch immer ein super Tool, weil zum Beispiel Tools wie Tableau, da kann man super komplexe Auswertungen machen, aber ich sage, für normale, nicht statistisch versierte Marketingperson eher schwierig zu verwenden. Dann für unser Task-Tracking verwenden wir Asana, also einfach um im Team den Überblick zu behalten, was ist jetzt wichtig, was machen wir die Woche, was machen wir heute, was machen wir nächste Woche. Sonst, also für LinkedIn im Generellen wäre es nett, wenn es endlich einmal ein Bulk-Editing gibt. Das wird uns bei den vielen Kampagnen sehr helfen. Ja. Also, dass man wirklich Änderungen in Bausch und Bogen machen kann. Es vergeht sehr viel Zeit mit reinklicken, warten, bis es ladet, ändern, rausklicken. Und das wiederholt sich dann so 50 Mal oder eben noch öfters. Da geht viel Zeit drauf, die, finde ich, auch nicht gut investiert ist, weil im Endeffekt sollen sich die Leute um die Performance kümmern und nicht darauf warten, bis ein Interface ladet. Also ich hoffe, dass da LinkedIn wirklich ein bisschen nachzieht. Bei Google Ads oder auch bei Facebook gibt es sehr viel mehr Bulk-Editing-Funktionen, die in das Leben schon erleichtern würden.
Absolut. Sehe ich auch so. Wünsche ich mir schon sehr, sehr lange. Ich bin echt gespannt, was LinkedIn da jetzt in der nächsten Zeit noch so tun wird. Einiges hat sich ja getan jetzt. Gerade kürzlich. Eine Sache, auf die wir ja auch schon ganz lange warten, für die zentrale Verwaltung von Accounts und Rechten etc., ist der Business Manager von LinkedIn. Ich habe auf LinkedIn selber schon so den einen oder anderen Kommentar von dir dazu gelesen. Magst du mal so ein bisschen berichten, was ist denn deine Meinung? Nutzt ihr den Business Manager? Ihr müsstet ja eigentlich einen guten Use Case haben, ne? Ihr habt viele Märkte, die ihr betreut, ihr habt viele Accounts. Eigentlich sollte das ja ein gutes Tool sein für euch, was so ein bisschen auch die ein bisschen Zeit spart.
Ja, interessanterweise nutzen wir ihn nicht. Wir haben uns ihn angeschaut, wir haben LinkedIn-Ansprechpartner und haben mit ihnen darüber auch gesprochen und auch von Ihnen war die interessante Antwort, nein, es hilft euch eigentlich nicht wirklich. Es ist nämlich so, wir haben nicht so viele Konten. Wir haben schon ein paar Konten, aber die Konten, die jetzt wirklich in meinem Team von mir gemanagt werden, das ist eigentlich nur ein Konto und das ist dann weiter strukturiert. Wäre sonst eigentlich auch im Sinne von Conversion Tracking, Abrechnung und Ähnliches unmöglich, weil man dann ja eigene Conversion-Tracking-Pixel einbauen muss, eigene Rechnungen bekommt und Ähnliches. Also bin ich da auch sehr froh, dass wir einen Account haben. Und für LinkedIn-Seite haben wir auch nur eine. Und deswegen ist es eigentlich relativ endenwollend, der Use Case. Der einzige Use Case, der uns jetzt noch ein bisschen so im Hinterkopf schwebt, wo wir gerade schauen, ob das funktioniert oder nicht, ist, wir brauchen einen User für unsere Marketo-Integration. Das heißt, dass die Leads von den Lead-Formularen automatisiert ins Marketo reingeschoben werden. Das passiert aktuell über ein privates Profil, was natürlich nicht optimal ist, wenn die Person mal auf Urlaub ist oder krank ist oder auch das Unternehmen verlässt. Da ist LinkedIn gerade dran, zu schauen, ob das geht. Sie sind sich aber selber nicht so ganz sicher. Es ist jetzt bei uns nicht so der Urgent Need, da, dass wir das ändern. Aber sonst ist es wirklich interessanterweise so, dass auch LinkedIn selbst gesagt hat, ja, eher für Agenturen, wenn man jetzt wirklich viele Accounts, viele Seiten hat, viele verschiedene User. Also wir haben auch nur eine Handvoll Personen, die Zugriff auf den Account haben, weil wir einfach das Risiko limitiert wollen, dass irgendwer auch vielleicht unabsichtlich was bei den Kampagnen ändert. Wenn wir eben keine Version History haben, können wir nicht sagen, wer die Sachen geändert hat. Also da ist es, also sind die Use Cases wirklich limitiert.
Cool. Schon spannend, ne? Also man würde initial ja annehmen, eine Company mit der Reichweite, mit der Komplexität der Werbemaßnahmen, die am Ende auch dahinter steht, sollte profitieren können von dem, was LinkedIn hinstellt, aber es sind nicht viele Personen, die Komplexität in der Organisation ist gar nicht groß, es ist einfach nur viel, was ihr macht, ne?
Ganz genau, und von LinkedIn war halt eher auch, okay, die Zielgruppe für den Business Manager sind Agenturen, in-house sehen wir den Use Case auch nicht so. Also es war eine interessante Antwort auf jeden Fall.
Interessant finde ich daran ja tatsächlich, dass die dann sagen, wir sehen den Case bei Agenturen, aber wenn wir als Agentur keinen Kunden haben, der den Business Manager nutzt, ist der Case für uns halt auch irgendwie ein bisschen hinfällig. Naja, gut. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben ja auch gerade erst eine Podcast-Folge aufgenommen mit unserem gesamten Nerds B2B-Team, wo wir uns einmal den Business Manager komplett angesehen und auseinandergenommen haben. An der Stelle nochmal Hörempfehlung für jeden von euch, der diese Folge hört, aber die Business Manager Edition noch nicht gehört hat. Einfach mal reinhören. Da bekommt ihr auch einen guten Einblick in die Vielfalt des B2B-Nerds-Teams. Ja, Alexander, gibt es noch Fragen, die dich interessieren?
Ich finde, ja, eine vielleicht. Ich finde es auf jeden Fall, in dem ganzen Gesprächsverlauf wird halt so deutlich, ne? Finde ich, dass das Thema Ines jetzt für dich auch stark Überblick behalten ist, ne? Und eben wie die Komplexität aus dem Vielen, deswegen hast du jetzt ja schon viel gesagt hier, die Visualisierung von den Kampagnen, der Campaign Manager reicht nicht aus, um irgendwie einen vernünftigen Überblick zu behalten, um die Sachen vernünftig zu akkumulieren und auswerten zu können. Deswegen, wie wir es ja auch machen, nutzen dann Google Data Studio auch für Kunden, um eben eine bessere Visualisierung und Analysefähigkeit zu haben. Dass das so eine große Rolle spielt, finde ich schon mal ganz spannend. Ich würde da noch einmal kurz anschließend sagen, weil du ja auch so eigentlich so von High Level dann so ein bisschen runtergucken musst, die Metriken, die dir jetzt in dem Umgang so am wichtigsten sind, womit startest du denn und wie gehst du weiter runter? Kannst du das sagen?
Was bei uns sicher doch am wichtigsten ist, ist der Cost per Lead. Mhm. Im Endeffekt, ein Lead ist bei uns nur ein Lead, das geht dann noch weiter runter in einen Marketing Qualified Lead, in einen MQL, aber diese Daten sehe ich ja jetzt im LinkedIn drin nicht und auch im Google Data Studio nicht. Aber ich würde sagen, das ist für uns sicher schon das Wichtigste, weil LinkedIn hat bei uns einen ganz starken Lead-Fokus. Mhm. Natürlich auch dann wirklich im täglichen Kampagnenmanagement Sachen wie ein Cost per Klick, eine Click-Through-Rate, weil diese Metriken geben wir dann halt auch Einblick über, wie gut wird das Asset angenommen, wie gut wird das Creative angenommen. Basierend darauf ergeben sich dann natürlich eben wieder Kosten. Wir haben aber auch, muss man sagen, ein gewisses Budget, das wir auch haben im Quartal und das wir auch ausgeben sollen oder eigentlich müssen. Das heißt, auch Budget ist für mich sehr wichtig. Wenn ich jetzt gewisse Kampagnen oder einen gewissen Zeitraum habe, dann muss das Budget in einer sinnvollen Reichweite ausgegeben werden, dass wir einfach sagen, okay, bis Ende des Quartals, wir haben ein gutes Pacing des Budgets und wir sagen nicht, okay, wir geben das ganze Geld im ersten Monat aus oder wir geben das ganze Geld für eine Kampagne aus. Also ich sage, Budget ist sicher bei uns auch sehr wichtig. würde ich sagen, ist ein bisschen eine Eigenheit einer Firma, die an der Börse ist. Also Dynatrace ist eine börsennotierte Firma. Es ist für mich auch das erste Mal, dass ich in einer Firma arbeite, die an der Börse ist. Und da gibt es auch ganz lustige finanzielle Eigenheiten, mit die man dann draufkommt. Oder eben zum Beispiel auch Budgets, die halt vorgegeben sind. Wobei ich auch mittlerweile gelernt habe, dass das, glaube ich, in allen börsennotierten Firmen so ist. Aber wenn man halt vorher in einer Firma, so einer Firma noch nicht gearbeitet hat, dann ist das einmal ein interessantes Learning im Onboarding.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich finde das immer ganz interessant, nochmal zu sehen, auch auf was guckst du denn, gerade auch in Bezug auf was guckst du alles jetzt womöglich nicht mit einer hohen Priorität. Weil die Plattform ja inzwischen so viel anbietet, was du irgendwie sehen kannst. Mhm. Und man muss sich ja fokussieren am Ende. Ne? Und da ist es dann, gerade wenn du halt dieses hohe Volumen hast, kannst du dann sagen, du kannst dich eigentlich auch nicht ablenken lassen von den 4000 anderen Metriken, die Plattform dir noch anbietet. Ne?
Ganz genau. Und es ist auch, verschiedene Kampagnen haben auch unterschiedliche Ziele. Wenn wir zum Beispiel Events bewerben, haben wir da Registrierungsziele. Und da ist zum Beispiel dann auch ein Cost per Lead vielleicht zweitrangig. Da ist dann das wichtigste Ziel, wir müssen diese Registrierung erreichen. Natürlich schon mit dem niedrig möglichsten Cost per Lead, weil dann haben wir natürlich mehr Registrierungen. Aber im Endeffekt ist es dann wieder, also es hängt auch von dem ab, was wir gerade bewerben, welches Ziel ist jetzt wirklich so das primäre Ziel? Ist es jetzt ein Cost per Lead? Ist es dann vielleicht die Anzahl der Leads? Oder ist jetzt nicht so unser Fokus, aber machen wir auch, wenn wir jetzt unserem Sales-Team helfen sollen, wirklich Deals zu closen, dann machen wir auch gezielte Kampagnen für Firmen und da geht es dann um Reichweite, da geht es dann eher um Impressionen, wie viel Frequenz haben wir, wie viele Personen haben wir in der Firma erreicht. Also es hängt schon ein bisschen von dem ab, was wir gerade bewerben.
Spannend. Ich habe nur noch eine letzte, Maren, wenn du keine hast, weil du machst das jetzt ja auch eine ganze Weile, Ines, ne? Gibt es Dinge, die du früher gemacht hättest auf der Plattform und heute nicht mehr machen würdest?
Interessante Frage. Also ich habe mit LinkedIn schon sehr früh angefangen, bei meiner letzten Firma schon. Ich würde sagen, das ist jetzt so mittlerweile 4 bis 5 Jahre her. Damals war es noch super schwierig, irgendjemanden im Dachraum zu finden, der was mit LinkedIn Ads macht oder irgendwelche Blogartikel zu finden. Also da war ich sehr US-lastig unterwegs. Mittlerweile hat sich das ja zum Glück geändert. Ich glaube, dass sich schon vieles geändert hat, auch so im LinkedIn-Algorithmus, dass der auch besser geworden ist, im Sinne von, wenn ich ihm genug Daten liefere, bringt er mir auch wirklich die entsprechende Performance. Ich habe das Gefühl, das war vorher nicht so. Das ist vorher einfach eher, okay, da war das Ganze vielleicht noch nicht so ausgereift, dass das alles noch in den Kinderschuhen gesteckt, aber ich glaube, da ist ganz viel Zeit reingeflossen. Sonst, ich glaube, bei jeder bezahlten Kampagne, und es ist egal, welcher Channel ist es jetzt Google Ads, Facebook, im Grund funktionieren die Dinge ja wirklich relativ ähnlich. Es hat dann ein bisschen eine andere Ausprägung oder einen anderen Intent oder wie halt das Targeting funktioniert. Aber ich glaube, man kann immer ganz viel von unterschiedlichen Channels lernen. Aber so irgendwas, was ich jetzt gar nicht machen, was ich jetzt damals gemacht hat und jetzt gar nicht machen würde, ich glaube, es ist sehr viel konstant geblieben. Wir arbeiten zum Beispiel auch ganz viel noch immer mit manuellen CPC, weil wir da halt wirklich noch die größte Effizienz sehen. Es gibt ja ganz verschiedenste Smart Bidding Optionen und ich glaube, die Optionen heißen, werden jetzt so kontinuierlich alle 6 Monate umbenannt und dann als neue Bidding-Option vorgestellt. Und dann kommt man eigentlich drauf, das hat es eh schon vorher gegeben. Ist für uns, ist es eher okay, Zeit investieren und da ein bisschen mehr manuelle Arbeit und dafür halt dann auch mehr Qualität und auch mehr Effizienz der Kampagnen.
Ja, aber das heißt ja auch so ein bisschen, okay, Dinge ändern sich auf der Plattform, natürlich werden manche Dinge besser, aber eigentlich habt ihr eine vergleichsweise hohe Konstanz in der Art, wie ihr jetzt arbeitet, ne? Also vom methodischen Vorgehen oder von den Grundeinstellungen.
Auf jeden Fall, also ich habe jetzt vor circa 10 Jahren meine ersten bezahlten Kampagnen geschalten, glaube ich, so circa, ja. Und im Endeffekt, das Grundprinzip hat sich nirgendwo wirklich geändert. Ich würde sagen, am meisten hat sich im Google Ads Bereich geändert, weil da ist wirklich, da schauen die Ads ganz anders aus, da funktioniert wirklich vieles ganz anders, was man, aber so im LinkedIn, ich glaube, LinkedIn ist einfach als Tool noch zu jung und zu, ja, da zu wenig Zeit, dass sich einfach so viel geändert hat, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt so ganz anders.
Ja, gut, im Google Ads Bereich sind ja auch ganze Formate weggefallen dann, ne? Das ist genau. bei LinkedIn ist das Thema nur im Dachraum mit den E-Mail- bzw. Message-Ads eigentlich eingeschränkt worden. Ansonsten ist es ja eigentlich immer noch im Aufbau, Dinge kommen hinzu. Ne? Das ist ja,
wir schmerzlich vermissen im Übrigen die E-Mail-Ads.
Schmerzlich vermissen, aber nur in der Dachregion jetzt. Sonst schalte ich.
Nur in der Dachregion. Genau, in der Dachregion und ganz China ist letztes Jahr weggefallen. Also im Dezember wurde LinkedIn als Plattform in China abgeschalten und natürlich dann auch die LinkedIn-Ads. Das und die E-Mail-Ads in Europa sind zwei Dinge, die
wir. Und was habt ihr dann in China gemacht?
Andere Channels, also WeChat, Baidu, ist aber natürlich von uns aus nicht machbar. Das wird dann in China gemacht mit einer Agentur, weil das einfach, ich glaube, die Plattformen sind ja haben nicht mal ein englisches Interface, beziehungsweise zum Beispiel WeChat, das ist ja ein eigenes Ökosystem. Ich glaube, das muss man leben, um es zu verstehen.
Ja, schade, ne? Also ich finde das tatsächlich sehr interessant, darüber mal irgendwie ein bisschen was zu erfahren, wie funktioniert da Performance, wie funktioniert das Tool insgesamt überhaupt, ne? Wenn du da.
Ganz genau, das ist ja ein eigenes Internet-Ökosystem.
Genau, total spannend eigentlich. Also vielleicht kriegst du irgendwann mal Insights von eurem Team oder der Agentur und dann sehen wir uns hier nochmal im Podcast und reden ein bisschen darüber, wie Performance-Marketing in China funktioniert.
Sicherlich, können wir gerne machen.
Sehr, sehr cool. Vielen Dank für so viele Insights und so viel Zeit, die du uns geschenkt hast, um hier zu berichten. Ich persönlich finde das immer sehr, sehr wertvoll, ganz praktisch zu hören, wie andere in Unternehmen so ihre Kampagnen organisieren, strukturieren und da halt auch zum Teil so als Einzelkämpfer unterwegs sind. Ich komme ja selber auch aus dem Unternehmen, in dem ich das ganze Thema Performance Marketing anfangs als Einzelkämpfer mit aufgebaut habe. Und in der Zeit war es für mich so wichtig, den Nerds-Podcast zu hören und mir dort halt so die B2B-Kolleginnen in anderen Unternehmen anzuhören und mir abzugucken und abzuhören, was die so machen. Deswegen frage ich auch so interessiert nach Tools und Workflows. Ich glaube, da hast du sehr viel Wert mitgebracht für viele unserer Hörer. Vielen, vielen Dank dafür, dass du hier gewesen bist.
Danke euch zwei für die erneute Einladung und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Bin gerne bereit, weitere Insights zu sharen. Also jeder, der den Podcast hört, meldet euch gerne bei mir. Ich bin auch super interessiert dran, von anderen zu lernen. So viel große B2B-SaaS-Firmen im Dachraum gibt es dann ja auch wieder nicht. Und da ist dann gemeinsamer Knowledge-Austausch so eine super Sache. Also gerne melden.
Absolut. Ihr findet die Ines auf jeden Fall auf LinkedIn. Ines, du musst jetzt einmal deinen vollen Namen sagen, weil ich habe immer Angst, dass ich deinen Nachnamen falsch ausspreche.
Ines Kriebernick. Mein Nachname ist nicht ganz so einfach, aber ich glaube, er wird dann wahrscheinlich in der Podcast-Beschreibung auftauchen. Copy-paste auf LinkedIn und dann findet ihr mich.
Die Ines ist sehr aktiv, auch auf LinkedIn. Es lohnt sich, ihr zu folgen, ihrem Profil zu folgen. Sie teilt auch gerne Insights und diskutiert fleißig mit, wenn wir LinkedIn Queens, die der Alexander anfangs schon erwähnte, uns über neueste Features und Entwicklungen austauschen. Alexander und mich findet ihr auch auf LinkedIn, wenn es Fragen gibt zum Podcast. Wir freuen uns auch wahnsinnig über Feedback zum Podcast und wir freuen uns auch, wenn ihr uns Input dazu gebt, welche Themen würdet ihr denn hier gerne mal hören. Vielleicht gibt es auch ein Unternehmen, das ihr hier gerne mal interviewt haben wollt. Gebt uns da gerne Hinweise, pingt uns einfach an auf LinkedIn. Und Alexander, jetzt dein obligatorischer Ableitungssatz zum Thema Bewertungen.
Ah ja, diesen Podcast habt ihr ja bereits gehört. Wenn ihr ihn gut gefunden habt, dann gibt es eigentlich auf allen Plattformen, auf denen ihr dieses Ding hier hören könnt, die Möglichkeit zu bewerten. Wenn ihr es gut bewerten wollt, macht es am besten. Wenn ihr es nicht gut bewerten wollt, sagt uns gerne persönlich, warum nicht. Noch besser ist, dass man Podcasts abonnieren kann. Dann wird man nämlich darüber informiert, wenn es neue gibt. Das heißt, wenn ihr gesagt habt, das war interessant, das nächste wird noch interessanter, abonnieren wäre eine klasse Möglichkeit. Das mal ein kurzer Zwischentrack. Und um nochmal auf ein Thema zu sprechen zu kommen, das wir jetzt hier gerade im Podcast häufig angesprochen hatten, bei komplexen Accounts, das Thema Datenerfassung und Datenvisualisierung wird immer wichtiger. Wenn ihr sagt, holla, mit dem Thema würde ich mich gerne mehr beschäftigen oder da wüsste ich gerne mehr Bescheid, was geht, dann wäre eine Nachricht vielleicht auch mal ganz gut an uns. Und damit sind wir, glaube ich, durch. Vielen, vielen, vielen Dank, Ines, für deine Zeit, hat Maren schon gesagt. Maren, für die grandiose Moderation und allen dann einen schönen Tag.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.